Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Willkommen zum Onda Info Nummer 42. Heute berichten wir aus Chile, wo zwei Jahrestagen gleichzeitig gedacht wurde. Aus Kolumbien, wo der Kampf gegen die Guerilla immer brutaler wird. Über die unheimlichen Konsequenzen des Schweizer Bankgeheimnisses für Argentinien und über den Protest der mexikanischen Indigenas gegen die Ignoranz der Justiz.
Auch in Chile fanden am 11. September viele Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Anschläge in Amerika statt. Die Chilenen meinen allerdings nicht die Attentate auf Pentagon und World Trade Center. Für sie liegen die Anschläge schon etwas weiter zurück. Am 11. September 1973 bombardierten Flugzeuge der chilenischen Armee den eigenen Präsidentenpalast. An diesem Tag vor 29 Jahren putschte sich General Augusto Pinochet, unterstützt von der CIA, an die Macht. Es folgte eine 17 Jahre lang dauernde, blutige Militärdiktatur. Aus Chile berichtet Allred-Korrespondent Rafael Pardo.
Tras 29 años, el golpe militar perpetrado por el general Augusto Pinochet sigue dividiendo a los chilenos. Este año sí tuvo una particularidad.
Pinochets Militärputsch vor 29 Jahren bewegt die Chilenen immer noch. Dieser Jahrestag war allerdings anders als alle vorherigen. Die öffentliche Aufmerksamkeit richtete sich weniger auf das eigene Land. Das Interesse galt hauptsächlich dem ersten Jahrestag der Attentate in den USA. Menschenrechtsorganisationen kritisierten, dass es dem Präsidenten Ricardo Lagos wichtiger sei, bei der Feier in der US-Botschaft teilzunehmen, als an die Opfer der Militärdiktatur zu erinnern.
Die chilenische Gesellschaft ist noch immer gespalten. Am Jahrestag des Putsches versammelten sich die Anhängerinnen der Partei von Salvador Allende vor dem Präsidentenpalast La Moneda und gedachten der Opfer. Das Militär hielt auch eine Gedenkveranstaltung ab, hinter verschlossener Tür. Die Offiziere feierten den Putsch mit einem Gottesdienst in der Militärschule.
Die extreme Rechte bereut nichts. Sie gibt sogar zu, die Verbrechen der Diktatur zu kennen und rechtfertigt sie, da Pinochet die Ordnung wiederhergestellt habe. Die Linke ist aber auch in sich gespalten. Die Partei von Ex-Präsident Allende hat sich über die Frage zerstritten, wer die Gedenkfeier anführt. Sozialisten und Kommunisten zogen getrennt zur Statue von Salvador Allende vor dem Regierungspalast. Noch heute, nach 29 Jahren, ist das Land stärker vom Putsch gezeichnet, als es ein großer Teil der chilenischen Bevölkerung wahrhaben
will.
Warum die Interpretation des 11. September in Lateinamerika zumindest eine andere ist als in den Vereinigten Staaten und was sich im gegenseitigen Verhältnis verändert hat, erläutert Dr. Emilio Biano, Experte für internationalen Terrorismus, im Interview mit der Radioagentur ALRED.
Im vergangenen Jahr hat sich in den USA viel verändert. Der Geheimdienst CIA hat an Macht hinzugewonnen, das Land ist militarisiert worden. Die Regierung interveniert jetzt mehr in das Privatleben der Bürger und die Wahrnehmung von Sicherheit im Land hat sich verändert. Auch im Ausland hat sich einiges geändert. Die Wahrnehmung der USA und der gegenseitigen Beziehungen hat sich geändert. Es ist fast wie eine Rückkehr in die Zeit des Kalten Krieges, als ob die Welt in Freunde und Feinde unterteilt wäre. Das ist eine Version, die Präsident Bush gut gefällt, denn sie ist einfach, die Leute verstehen sie gut. Also ein Rückschritt hin zu einer Art kalten Krieg, in dem die politischen Prioritäten der USA wichtiger sind als ethische Erwägungen, als Moral und die Menschenrechte. Das beste Beispiel in Lateinamerika, welche Konsequenzen für die Menschenrechte dieses Verständnis von Sicherheit nach sich zieht, ist derzeit Kolumbien.
Hier regiert seit kurzem Álvaro Uribe, ein konservativer Hardliner, der die Präsidentschaftswahl mit dem Versprechen gewann, mit harter Hand für Ordnung zu sorgen. Dies heißt für Uribe in erster Linie, militärisch gegen die starke Guerilla-Bewegung vorzugehen, die sich seit Jahrzehnten mit der Armee und paramilitärischen Einheiten blutig bekriegt. Das Militär rüstet derzeit mit Geld aus den USA auf. Seit mehreren Wochen herrscht Ausnahmezustand. Jetzt erließ Präsident Uribe noch ein Dekret, mit dem weitere verfassungsmäßige Menschenrechte außer Kraft gesetzt werden. Dem Dekret zufolge darf die Polizei ohne richterliche Anordnung Verdächtige festnehmen und Wohnungen durchsuchen. Zudem werden Polizei und Militär mit weiten Sonderrechten bei ihren Einsätzen ausgestattet. Das Netzwerk Für den Frieden und gegen den Krieg kritisiert das Dekret, weil es elementare Freiheiten einschränkt. Sogar der liberale Senator Jaime Guzmán bezeichnet es als Dekret des Terrors. Ana Teresa Bernal, Sprecherin des Friedensnetzwerks, warnt vor den Folgen einer solchen Politik.
Es ist besorgniserregend, dass immer die Zivilbevölkerung unter solchen Maßnahmen zu leiden hat. Erst ist sie Opfer der Bürgerkriegsgewalt, als Entführte, Vertriebene, Verschwundene. Und jetzt kommt noch hinzu, dass die Maßnahmen, die von Staat ergriffen werden, zu einem weiteren Faktor werden, der Schmerz auslöst und sich gegen die Bürgerrechte richtet.
Angesichts der schwierigen Lage, die Kolumbien derzeit durchlebt, fordert die Menschenrechtlerin besondere Aufmerksamkeit von allen Kontrollinstanzen des Staates. Die Hoffnung auf ein Ende von Gewalt und Bürgerkrieg verbindet Ana Teresa Bernal mit der aggressiven Politik des neuen Präsidenten jedenfalls nicht.
De todas maneras, en tiempos como el que estamos viviendo, siempre hay que mantener una vigilancia.
In einer schwierigen Zeit wie dieser müssen die Kontrollmechanismen besonders deutlich und aktiv das Vorgehen des Staates im Auge haben, um Willkür und Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. Ich bin überzeugt, dass wir mit neuer Kreativität und Verantwortung wieder den Weg des Dialogs einschlagen müssen, um eine friedliche Lösung für den Konflikt am Verhandlungstisch zu finden.
Während in Kolumbien die Menschenrechte dem vermeintlichen Kampf gegen Terror untergeordnet werden, ist in Argentinien derzeit zu beobachten, wie Ermittlungen gegen Terroristen behindert werden, wenn politische oder wirtschaftliche Interessen davon berührt werden. So weigert sich die Schweiz beharrlich, das Bankgeheimnis in einem konkreten Fall zu lüften und schützt so den argentinischen Ex-Präsidenten Carlos Menem davor, der mutmaßlichen Mitwisserschaft bei zwei Attentaten auf jüdische Einrichtungen überführt zu werden.
Die Justiz in Argentinien fordert die Schweizer Behörden erneut auf, trotz des Bankgeheimnisses Nachforschung über mutmaßliche Nummerkonten des argentinischen Ex-Präsidenten Menem anzuordnen. Ein erstes Ersuchen hatte die Schweiz am 27. August mit der Begründung abgelehnt, die Formulierung sei zu vage gewesen. Die Staatsanwaltschaft Argentiniens will so die Zeugenaussage des ehemaligen iranischen Geheimdienstmitarbeiters Abolghashem Mesbahi prüfen. Dieser hatte ausgesagt, Ex-Präsident Menem vor 10 Jahren einen Millionenbetrag auf sein Schweizer Konto überwiesen zu haben. Laut Mesbahi erhielt Menem das Geld, um in Argentinien Ermittlungen zu 2 verheerenden Attentaten zu verhindern. Den Anschlag auf die israelische Botschaft in Buenos Aires, das vor 10 Jahren 29 Menschenleben kostete. Nur 2 Jahre später zerstörte ein Bombenanschlag das jüdische Gemeindezentrum Amia, bei dem 85 Menschen starben. Beide Fälle konnten bis heute nicht aufgeklärt werden. Sollte nachgewiesen werden, dass sich Carlos Menem tatsächlich mit 10 Millionen Dollar Schweigegeld auf ein Schweizer Konto für die Geheimhaltung beider Attentate vom Iran bezahlen ließ, drohen dem Ex-Präsidenten hohe Haftstrafen. Die argentinische Regierung hofft nun, dass die spektakulären Aussagen eines Zeugen, der seine Glaubwürdigkeit als Kronzeuge im Berliner Mykonos-Prozess unter Beweis stellte, Argument genug sind, um die Schweiz zu der Aufhebung des Bankgeheimnisses zu bewegen.
Polizei der Indigena-Proteste gegen das Urteil des obersten mexikanischen Gerichtshofs. Der oberste Gerichtshof Mexikos lehnte die Verfassungsklagen von indigenen Landkreisen am Freitag, den 6. September, ab. Dies erfolgte mit der Begründung, sie seien nicht dafür zuständig, über die Verfassungsmängel der Verfassungsreform zu urteilen. Damit entzog sich das Gericht der Verantwortung, auf die Klagen der mehr als 300 Landkreise einzugehen. Diese Ablehnung löste eine breite Protestwelle aus. Vor dem Gerichtshof wurden vor einigen Tagen eine große Kundgebung organisiert und für den 12. Oktober ist eine große Demonstration angesetzt. Vor knapp 1,5 Jahren wurde in Mexiko nach dem großen Zapatistenmarsch das strittige Gesetz über die indigene Rechte und Kultur von dem dortigen Kongress verabschiedet. Jedoch dieses Gesetz entsprach in keinster Weise dem Abkommen von San Andrés, das 1996 im Bundesstaat Chiapas von verschiedenen Parteien und sozialen Gruppierungen beschlossen wurde. Es kam jedoch nie zu einer Ratifizierung dieses Abkommens im Kongress. Aufgrund dessen sind mehr als 300 Klagen beim obersten Gerichtshof von verschiedenen indigenen Landkreisen eingegangen. Sie streben eine Änderung des indigenen Gesetzes an.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.